da hat es wohl in die Relaisstation reingeregnet und die Schaltstellen irgendwie aufgeweicht, deswegen kam die Verbindung nicht zustande. Jetzt ist er endlich da und ich freue mich auf den Espresso-Blausch mit Sergei Lochthofen. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen im Regen. Also das erste Mal, dass wir technische Probleme
haben. Ja, das
also immerhin war es doch die ganze Zeit sehr stabil, aber vielleicht tatsächlich, der Dauerregen kann einem schon sehr schnell auf den Nerven gehen. Ich hoffe, dass es nirgendwo größere Überschwemmungen in Thüringen gibt.
Nee, auf die Nerven gehen, auch ein bisschen auf die Psyche. Das kann einen schon fertig machen, die extremen Wettersituationen, also Hitze und Luftfeuchtigkeit, und da sind wir nicht gewöhnt hier.
Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das hier schon die Vorboten dessen sind, was man uns ja die ganze Zeit ankündigt. Klimawandel und Extremsituationen nehmen zu. Die Meteorologen ziehen ja meistens am Monatsende ein Fazit und sagen, na ja, ein bisschen nass, ein bisschen warm, aber ansonsten nicht allzu viel. Aber in der Tendenz, zumindest wir Laien auf dem Gebiet, haben schon das Gefühl, da tut sich und verändert sich was. Also ich habe das früher vielleicht einmal in 5 Jahren gehabt, dass im Keller mal Wasser reingekommen ist. Jetzt passiert das fast jeden Sommer oder jeden Herbst einmal. Also da nimmt schon etwas zu.
Der Klimawandel von Menschenhand gemacht, auch Kriege sind von Menschenhand gemacht und ausgelöst. Und wenn man jetzt sieht, in Israel der Krieg, in Russland, dann muss ich manchmal zurückdenken, die Dokumentationen legen es ja auch nahe, an den Ersten Weltkrieg zu denken. Wie sinnvoll ist es, sich damit auseinanderzusetzen, mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Europa?
Na, es ist ja auf allen Kanälen und es ist auch verständlich, die Zeitungen, alle Scheiben, Bücher sind erschienen, Bestseller in jeder Hinsicht, also wie konnte es eigentlich aus einer vollkommen harmlosen Situation heraus und einer Geschichte auf dem Balkan dann plötzlich zu diesem mehrfachen, millionenfachen Mord kommen? Ja, das ist schon für uns nicht uninteressant. Wir glauben, hier im 21. Jahrhundert hier zu sitzen und schon viel vernünftiger zu sein. Aber tatsächlich, wenn Sie das aufzählen, was ja im Augenblick im Nahen Osten oder in der Ukraine passiert, zeigt ja, wie unvernünftig wir noch sein können, ohne sagen wir zu übersehen, dass wir wirklich echte Probleme haben. Schauen Sie nur die Ebola-Epidemie. Bei uns in der Familie war der Erste Weltkrieg immer noch ein bisschen präsent. Mein Vater ist Jahrgang 1907, das heißt, er hat den Hunger damals miterlebt, den berühmten Winter 1916, den Rübenwinter. Und es hat auch dazu geführt, dass er dann sehr politisch wurde in den 20er Jahren. Also er war ja erst in der Antikriegsbewegung engagiert, bevor er, sag ich mal, links, weiter links abdriftete. Das heißt, es hat schon die ganze Familie geprägt, dieses Ereignis. Und insofern, 100 Jahre her, fast alles so historisch erscheinend, aber es ist schon für uns und für unser Leben und das, was wir heute so haben, auch an den sagen wir, Entwicklungen in Europa, ist das schon prägend gewesen. Und es reicht ja bis in ihr Alter. Schauen Sie mal, die ostdeutschen Pfarrer, die ja einen Brandbrief an Gauck geschrieben haben, an den Bundespräsidenten, dass er doch bitte nicht immer wieder dazu aufrufen würde, dass gerade der militärische Beitrag Deutschlands gefordert sei. Das ist doch schon auch, glaube ich, ein Symptom. Die Menschen machen sich Sorgen, und wer es damals in der DDR in der Friedensbewegung, und es waren ja sehr engagierte Leute, es richtig so gemeint hat, der kann heute nicht einfach sagen, wir müssen mehr zu den Waffen greifen. Insofern zeigt sich auch dieser kulturelle Bruch. Der Gauck ist selbst nie Teil dieser Bewegung gewesen, ist von der Seite her gekommen. Und das ärgert ihn natürlich auch, wenn dann ein Mann mit dem Hintergrund der DDR-Friedensbewegung und dieser Wendezeit dann diese sehr konservativen Thesen vertritt. Ich habe mich mal mit Schorlemmer darüber unterhalten. Der war richtig grimmig an der Stelle.
100 Jahre sind ja kein Zeitraum in der Geschichte und also etwas älter ist der Kapitalismus, der ist ja knapp 300 Jahre alt. Die Frage, wenn man den Staat nimmt, eigentlich sozusagen ein junges Ding. Und jetzt zeigt sich da wieder in Argentinien, wie hart dieses Wirtschaftssystem auch sein kann. Das bringt auf der einen Seite eine Art Stabilität, auf der anderen Seite ist es ja knallhart. Also Argentinien ist schon ein bitteres Beispiel.
Naja, es gibt ja Menschen, die glauben, also das, was wir jetzt heute erleben, also diese Bundesrepublik oder Europa, das sei so das Ende der Geschichte, das ist natürlich Unsinn, der Kapitalismus existiert und hier ist er natürlich viel sanfter bei uns, wir haben einen Mindestlohn, der jetzt kommt, dies und das, und insgesamt geht es den Menschen ja relativ gut, es ist sehr stabil, aber in anderen Regionen schlägt er mit einer Härte zu, wo man sagen muss, man glaubt, man lebt noch in der frühen Zeit des 19. Jahrhunderts. Diese zwei sind ja reine Räuber, die da versuchen, Argentinien auszuplündern. Das heißt, die nennen sich Hedgefonds, aber das sind Räuber, ganz normale. Früher sind die mit Augenklappe und Pistole angekommen, jetzt kommen sie über die Banken hinein. Das heißt, ein Land hat eigentlich, sagen wir, zu tun, überhaupt über die Runden zu kommen, und man versucht es auszuplündern. Und das auch noch mit Gerichten, die auch wie Räuber funktionieren, das heißt, den Räubern zur Hand gehen. Alle wissen, dass Argentinien seine Schulden bedienen kann, dass es eine schwere Krise überwunden hat, dass das Land auch sich wirtschaftlich stabil entwickelt und dann kommen Spekulanten, die in einer schweren Situation Schulden aufgekauft haben, Verschreibung, und jetzt das Geld 100% fordern. Das heißt, die wollen schätzungsweise 1000% Profit machen bei der ganzen Geschichte. Und das wird als rechtens erklärt. Ich finde, das ist einer der großen Skandale dieser Zeit, viel zu leise, viel zu schnell wieder von der Bildfläche verschwunden, der zeigt, wie stark wir nach wie vor, die reichen Nationen, auch die kleineren Ausplünderer, wie die Gesetze international so geregelt sind, dass die Räuber wunderbar an ihr Geld kommen und die normalen Menschen irgendwo in Argentinien dann die Folgen zu zahlen haben, die Schulen werden schlechter, Hochschulen werden geschlossen, die ganzen sozialen Dinge müssen runtergefahren werden, weil natürlich das Land ausgeblutet wird von einfach nur Spekulanten. Und den kriegen, die bekommen auch noch recht. Also ich finde sowas sehr empörend und leider, sage ich mal, viel zu wenig beachtet.
Die mediale Wahrnehmung liegt in einer anderen Richtung.
Naja, ist meistens nur ein kurzer Aufreger. Da gibt es ein paar Experten, die in einer wenig verständlichen Sprache von irgendwelchen technischen Dingen berichten. Also das ist dann, das ist rechtens, das ist rechtens, das ist rechtens. Also es ist vollkommen rechtens, ein Land wie Argentinien in den Ruin zu treiben. Und das wird dann von einem Gericht auch noch bestätigt. Ich finde sowas ein, also wirklich einen empörenden Vorgang.
Ein empörender Vorgang, über den es sicher noch zu reden gilt, denn das Wirtschaftssystem, das ist ja weltweit unterwegs und wir können uns nicht zurückziehen auf die Insel Europa. Das ist eine globale Diskussion eigentlich, oder?
Gar keine Frage. Und wir sind natürlich Nutznießer der ganzen Dinge. Wir haben ja auf der anderen Seite genauso eine sehr negative Berichterstattung, dass Indien sich geweigert hat, ein Abkommen zu unterschreiben, wonach es nicht mehr in der Lage war, seine zum Teil sehr arme Bevölkerung mit subventionierten Lebensmitteln zu versorgen. Da wird der australische Ministerpräsident zitiert, der sagt also, das ist eine große Chance, die für uns alle verloren gegangen ist. Natürlich, die Australier wollten Geschäfte machen. Die wollen Geschäfte machen, aber auch noch die Ärmsten in Indien nach Möglichkeit ausplündern. Das heißt, entweder der Staat bezahlt ihm das oder wie auch immer. Ich glaube, wir sind da auch unmoralisch oftmals unterwegs, unter dem Vorwand, also der Welthandel würde allen nutzen. Er nutzt vor allem natürlich denen, die stark sind. Wir sehen es in Afrika, wir ruinieren mit unseren subventionierten, billigen Lebensmitteln die Grundlage für die Wirtschaft dort, für die kleinen Handelstreibenden, für die kleinen Bauern und die ganzen Dinge. Und sitzen auf einem hohen moralischen Ross und sagen, ja, wir würden eigentlich uns um alles kümmern. Und ihr kriegt ja auch ein paar Brotsamen, indem wir euch Hilfe leisten, Umwelt oder irgendetwas subventionieren dort und helfen. Ich glaube, wir sind da wirklich weit davon entfernt, tatsächlich dort zu sein, wo wir im 21. Jahrhundert eigentlich nach diesen zwei großen Katastrophen im letzten hingehören.
Dann sind die nächsten Themen, die ich ansprechen wollte, eigentlich Pillepalle, also die Mautdiskussion. Andererseits zeigt es auch ein bisschen die Peinlichkeit der Politik.
Ja, ich glaube auch, also zumindest partiell der bayerischen Politik, dass man wie ein kleines trotziges Kind sich auf den Boden wirft und mit den Fäusten und mit den Füßen trampelt und sagt, ich will das, ich will das, ich will das, und dieser Unsinn. Wir haben uns ja schon öfter mal über diese Maut unterhalten. Ich finde, dieser Weg in Europa ist genau der falsche. Es ist ja wie im Mittelalter. Wir haben zwar die Grenzen überwunden, du kannst fahren frei, aber bei der Maut hört das auf und du wirst dort ausgenommen. Eigentlich müsste der Weg genau andersrum sein. Deutschland müsste sich stark dafür machen, dass von mir aus auch erstmal Deutsche keine Maut bezahlen müssen, wenn sie ins Ausland fahren, und dass in den anderen Ländern diese Maut abgeschafft wird. Das muss über Steuern finanziert werden und nicht darüber, dass irgendwelche Leute Wegelagerer sind und dann verlangen, wie es vielleicht irgendwann bei den drei Gleichen mal vor 500 Jahren der Fall gewesen ist, wenn du als Kaufmann da lang kamst und bezahlen musstest. Das ist doch wirklich lächerlich, dieser Vorgang, und ich bin froh, dass es eigentlich das Ding schon zerredet wird, bevor es tatsächlich, sagen wir mal, zum Tragen kommt. Das ist in Deutschland oftmals der Fall, meistens negativ, aber in dem Fall kann es uns vielleicht sogar was nützen.
In der Sonntagszeitung, in der FAZ, war ein großes Porträt jetzt am Sonntag von Matthias Machnig. Und da habe ich so gedacht, als ich das gelesen habe, wenn der jetzt noch in Thüringen wäre, hätte der Wahlkampf da richtig Fahrt aufgenommen? Würde da das ein bisschen spannender sein?
Selbstverständlich. Also der ist natürlich Profi und davon gibt es nicht allzu viele. Er ist etwas auch ein Durchstecher, ein Netzwerker. All die Dinge, die negativ wie positiv gesehen werden, all das verkörpert er. Aber mir ist immer wieder in der Politik aufgefallen, Leute, die im Hintergrund das organisieren können, auch einfädeln können, auch gerissen sind, auch anderen Fallen stellen können, dass die oftmals selbst, wenn sie in die Politik nach vorne rücken, blass erscheinen und manchmal auch, sagen wir, das gar nicht mehr so können. Also das heißt, diese Schattenwirtschaft ist für ihn sicherlich der bessere Platz. Wir haben das ja gemerkt, er ist dann ja über Dinge gestolpert, wo er ein bisschen zu gierig war, wo er einfach am Rande dessen segelte, was vielleicht auch legal war. Das heißt also, das ist für Politiker doch eine ziemlich, ziemlich harte Geschichte. Wir sehen es ja auch in der großen Politik, wie schnell Wulff und die anderen plötzlich dann von Geschichten eingeholt werden, die sie mal vor Jahren getan haben, auch wenn da juristisch bei Wulff gerade, sage ich mal, die Sache anders ausgegangen ist, der ist im Beigeschmack, bleibt ja auch zu Recht. Es ist nicht nur Verdachtsmoment. Und wir haben nur wenige in der Politik, die, sage ich mal, uns auch den Eindruck vermitteln, und der ist vielleicht auch gar nicht falsch, dass sie an der Stelle nicht bestechlich, nicht korrupt und nicht, sage ich jetzt mal, trickreich sind. Also insofern, er wäre viel bunter hier, der Wahlkampf, aber ob wir dann am Ende, sagen wir mal, mit langem Gesicht dastehen würden, weil der Mann nun halt auch nicht nur, sag ich mal, die guten Handschuhe im Anhand hat, das wäre dann die andere Geschichte. Insofern passt der Wahlkampf, glaube ich, zu Thüringen.
Abschließend noch zum Wahlkampf in Thüringen. Die Grünen stellen jetzt Bedingungen. Überschätzen Sie Ihre Rolle oder sind Sie tatsächlich die, wie sagt man, Königsmacher, dass Sie also tatsächlich sagen können, wir wollen keine Tierfabriken, wir wollen bestimmte Schulmodelle und ohne uns geht nichts?
Naja, ich sage euch mal, für die Grünen ist im Augenblick etwas schwer ins Gespräch zu kommen. Die haben ja immer noch eine Situation, wo wir nicht 100% sagen können, kommen sie rein, kommen sie nicht rein. Das ist ja glücklicherweise auf der anderen Seite bei der AfD inzwischen auch so. Da haben wir uns ja auch schon öfter mal darüber unterhalten, dass diese aufflammenden neuen Parteien oftmals dann wie die Piraten plötzlich dann sich zerlegen, weggehen und dann nicht mehr attraktiv sind, weil sie irgendwo in der Realität ankommen, dann stellt sich plötzlich raus, sie können gar nicht das leisten, was sie eigentlich versprechen. Und bei den Grünen ist es natürlich so, dass sie immer noch eine Wackelpartie haben und sie müssen ins Gespräch bringen. Insofern ist, sie müssen auch die eigenen Leute mobilisieren, dass sie kommen. Und sie müssen auch Leute mobilisieren, die möglicherweise sagen, ja, bei den Grünen sehe ich jetzt keine eigentliche Figur, die mir interessant vorkommt. Die sind ja alle über einen Kamm geschoren, ja, sage ich mal im weitesten Sinne. Also Joschka Fischers gibt's nicht mehr. Also das macht denen die Sache etwas schwer. Insofern ist es richtig, dass sie jede Gelegenheit auch diese Forderung ist, ob sie dann am Ende tatsächlich mit anderen koalieren müssen. Es kann ja passieren, sie werden gebraucht, es kann ja passieren, sie werden nicht gebraucht. Das kann im Augenblick gar niemand sagen. Sie müssen erstmal ins Parlament kommen.
Und das wird am 14. September dann klar sein. Ab 18 Uhr werden wir mehr wissen. Bis dahin werden wir uns sicher nochmal drüber unterhalten. Spätestens oder frühestens am nächsten Montag dann wieder pünktlich kurz nach 9. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und danke fürs Gespräch.
Vorausgesetzt, die Technik spielt mit.
Naja, hoffen wir das.
Ich hoffe es doch.
Tschüss.
Alles klar, gut, tschüss.